Ja, mal wieder in Köln.
Ja, schön, ja.
Ich freue mich, bei euch zu sein. Ich hatte gerade schon geschrieben, ich freue mich wirklich. Ab und zu müssen wir uns doch sehen.
Ja, ja. Alter kehrt man seine Heimat zurück.
Ja. mein Name ist Rainer Becker. Ich bin hier groß geworden. Also sehr groß ist es nicht. Und in den letzten 22 Jahren leite ich die Stiftung Marburger Mission. Die arbeitet derzeit mit 35 Mitarbeitern in 10 verschiedenen Ländern. Und ich freue mich sehr, sagen zu dürfen, dass wir in den letzten Vierteljahr eine ganze Reihe Bewerbungen haben. Ja, die letzte Bewerbung war eine Doktorandin für den Lehrdienst am Theologischen Seminar in Hsinchu auf Taiwan. Ja, also ganz erstaunliche Verbindung mit einer Hongkong-Chinesin, die da den Weg zu uns gefunden hat. Und bevor mich alle einzelnen fragen, will ich auch noch sagen, Frauen und Kindern geht's gut. Und bis zur Rente sind es nur noch ein paar Wochen. Also zum 31.12. werde ich dann in Ruhestand gehen. Mal gucken, wie das wird. Ja, mal sehen. Mal sehen. Also ich habe ehrlich gesagt schon ein großes Bedürfnis nach Ausruhen. Ja, ich möchte heute gerne einen Teil einer Predigtreihe mit euch bedenken, ganz neu, ganz frisch. Ich predige gerade darüber, wie wir die Freude am Himmel wecken können. Ja, weil es ist ja unsere Zukunft und wir wissen, dass das mit Abschied zu tun hat. Wir wissen, dass das mit Schmerzen zu tun hat für denjenigen, der geht. Ja, straff und sportlich riecht selten jemand im Saal. Verzeihung, wenn ich das so despektierlich sage. Das hat mit Abschied zu tun, das hat auch mit Schmerzen bei denjenigen zu tun, die zurückbleiben. Ja. Und von daher ist dieses Thema bei uns eher bei aller christlichen Hoffnung doch ein wenig mit hohem Respekt, vor allen Dingen aber auch mit Angst vor den Schmerzen behaftet. Und seit etlichen Monaten ist der ehemalige Direktor der Studien- und Lebensgemeinschaft Trabo, der Günther Hopp, wenn man den im Moment trifft, mit seinen 92 Jahren, und ein wenig mit ihm ins Gespräch kommt, dann sagt er, ich freue mich so auf den Himmel. Ich freue mich so auf den Himmel. Und das hat mich dazu gebracht, darüber nachzudenken. In meinem Dienst bin ich auch immer wieder mal in den Diakonissen-Mutterhäusern unterwegs. Der DGD hat ja ein paar Mutterhäuser, die Deutsche Gemeinschaft Diakonieverband. Das sind, Diakonissen sind evangelische Nonnen, so kurz gesagt, ja, leben aus einer gemeinsamen Kasse und leben, die haben so ein funny dress an, also so eine Uniform. Und ihre Leidenschaft ist aber nicht, wie sie bequem leben können, sondern ihre Leidenschaft ist Jesus, schlicht und einfach, und wie der zu anderen Leuten kommt. Und das ist erstaunlich bei den alten Schwestern, wie sie diese Sehnsucht bis ins hohe Alter, bis in die Demenz hinein erfüllt. Ja, diese Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit Jesus. Und für die Schwestern bereite ich diese Predigtreihe im Besonderen vor, die Freude am Himmel wecken. Und heute nun dazu also ein Psalm, ein Lehrpsalm. Psalm 16. ein, Luther übersetzt, güldenes Kleinod Davids, da ist ein Begriff benutzt, Miktam, die kann man nicht übersetzen, da ist auch nicht ganz klar, was das eigentlich heißen soll. Also Luther übersetzt, ein güldenes Kleinod Davids, und wenn wir den nachher fertig gelesen und gehört haben und ausgelegt haben, dann werdet ihr wahrscheinlich sagen, ja, das ist wirklich ein Schatz. Ja? David betet, bewahre mich, Gott, denn ich traue auf dich. Ich habe gesagt zu dem Herrn, du bist ja der Herr. Ich weiß von keinem Gut außer dir. An den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen, habe ich all mein Gefallen. Aber jene, die einem anderen nachlaufen, werden viel Herzeleid haben. Ich will das Blut ihrer Trankopfer nicht opfern, noch ihren Namen in meinem Munde führen. Der Herr ist mein Gut und mein Teil. Du hältst mein Los in deinen Händen. Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land. Mir ist ein schönes Erbteil geworden. Ich lobe den Herrn, der mich beraten hat, auch mahnt mich mein Herz des Nachts. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, er steht mir zurecht und so wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Auch mein Leib wird sicher wohnen, denn du wirst meine Seele nicht im Tode lassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Soweit der Psalm. Wie ihr ja vielleicht wisst, hat die evangelische Kirche für die verschiedenen Sonntage Predigtexte vorgeschlagen und die gehen durch gewisse Themenbereiche immer wieder. Und es ist erst vor wenigen Jahren eigentlich erst entschieden worden, dass in die Ordnung der Predigtexte hinein nun auch Psalmen integriert werden. Damit wird eine Lücke geschlossen. Wir haben ja in der Gemeinschaftsbewegung immer die gute Gepflogenheit, dass man von diesen Predigtexten auch abweichen darf. Dafür bin ich besonders dankbar. Denn es gibt schon manchmal, mit Ausnahme jetzt vom Predigtaufwand, also vom Vorbereitungsaufwand, gibt es schlicht und einfach manchmal Themen, die einem auf dem Herz liegen, wo man merkt, es ist ein Auftrag Gottes jetzt darüber zu sprechen und diese Freiheit, diese Ordnungen auch mal hinten anzustellen, kann man später wieder berücksichtigen, aber diese Freiheit ist wirklich wichtig und gut. Ja, Martin Luther sagt zu dem Psalmen, das sei eine Bibel im Kleinen, weil alle Themen behandelt werden, die in der großen Bibel vorkommen. Und was das Besondere des Psalters darstellt, es geht immer im Psalter um den gelebten Glauben des Betenden. Ja? Alle Fragen werden aus der Perspektive des Menschen, des einzelnen Beters oder des Volkes eben behandelt. Diese Weise kommt es zu einer Annäherung auch an unsere Emotionen. Wir merken, wo ist der Sitz im Leben dieser Wahrheit? Es kommt zu einer Vertiefung der verhandelten Themen. Nochmal Originalton Luther. Wo findet man feinere Worte von Freuden als die Lobpsalmen oder Dankpsalmen? Wiederum, wo findest du tiefere, kläglichere, jämmerlichere Worte von Traurigkeit, als die Klagepsalmen haben? Da siehst du allen Heiligen ins Herz, wie in den Tod, ja, wie in die Hölle. Wie finster und dunkel ist es da von allerlei betrübtem Anblick des Zorns Gottes. Luther, kräftige Sprache. Ne? Also die Psalmen, die machen im Grunde genommen eigentlich deutlich, dass der Glaube an Jesus Christus keine Angelegenheit, die rein rational aus sicherer Distanz irgendwie empirisch beobachtet werden kann, ohne mit uns irgendwie näher Berührung aufzunehmen, sondern in den Psalmen werden die ganzen Emotionen des Beters ausgebreitet, die Freuden, die Hoffnungen, die Wünsche, die Sehnsüchte, genau wie Enttäuschung, Traurigkeit, Kummer und Leid. Und das macht der Psalter so wichtig. Jesus selber war in den Psalmen sehr zu Hause und hat sie immer wieder gebetet. Und es ist schon auch erstaunlich, wie sehr er sich aus den Psalmen heraus verstanden hat. Psalm 22 zum Beispiel betet er zum Schluss am Kreuz: Eli, Eli, lama sabachthani. Ja, das ist Psalm 22. Bis hin zu: Es ist vollbracht, ist das letzte Vers vom Psalm 22. Also Jesus ist in den Psalmen zu Hause und sowohl Petrus in einer seiner Predigten, die uns wiedergegeben sind, als auch der Apostel Paulus nehmen genau diesen Psalm 16 und legen ihn in den Mund Jesu. Da heraus verstehen sie die Wirksamkeit und das Selbstverständnis Jesu Christi, und Jesus selber hat sich auch aus diesem Psalm heraus verstanden und begriffen. Ja, warum ist dieser Psalm so wichtig? Oder wo sitzt er im Leben? Vers 9. Darum jubelt mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Mein Herz jubelt. Jubel im Hebräischen ist nicht leise. Also, wir sind ja die Gemeinschaftsbewegung, das sind ja die Stillen im Lande, ja, wir freuen uns ja immer so innen drin. Und zum Lachen gehen wir in den Keller.
Nur in Köln.
Ja, ganz so schlimm ist es nicht. Ne? Aber versteht ihr? Ja, Jubel ist immer laut. Also wenn ihr jetzt hier Stadion-Fankurve denkt, ja, wenn die Fahnen hochgehen, wenn normal jemand aufs Tor schießt, dann bricht der Jubel los. Ja, dieser Jubel ist gemeint, diese Lautstärke ist gemeint. Ja, das ist ja eigentlich gemeint. Hier jubelt jemand, freut sich laut. Meine Seele ist fröhlich, mein Herz freut sich. Und man fragt sich, warum? Warum jubelt der so laut? Antwort: ganz einfach, er hat geerbt. Er hat ein Erbteil erhalten. Und diese Geschichte, die hier im Hintergrund steht, ist die Landverteilung. Nachdem Josua das Land eingenommen hatte, hat er den Stämmen ja das Land aufgeteilt, und das ist mit dem Los geschehen. Ihr erinnert euch, habt ihr schon mal gelesen, ne? Josua. So. Und 11 Stämmen ist ein konkretes Land zuteil geworden, und ein Stamm, da sagt Gott: Ihr erbt kein Land, ihr erbt mich. Ihr habt mich. Ihr seid dazu zuständig für die Gottesdienste und fürs Opfer und so. Ne? Ihr erbt mich. Ihr werdet von Spenden leben. Ihr erbt mich. Darüber jubelt er. Darüber ist der Jubel ausgebrochen, dass dieser zwölfte Stamm Gott erbt. Das ist der ganze, die ganze Freude. Wir stehen als Gemeinde Jesu in dieser Nachfolge des Stammes wegen. Und weil, ganz ehrlich, so unter uns Pastorentöchter, könntest du darüber jubeln? Also jetzt nicht das Eigenheim, ja? Nicht das Wunschauto, nicht die Sommerresidenz, nicht die Miele-Waschmaschine, sondern Gott. Der Beter hier, der nimmt das so vollmundig und sagt, mein Erbe ist der lebendige Gott und das ist das, worüber mein Herz jubelt. Das ist mein ganzes Glück. Dafür danke ich. Das ist mein Stand. Ich sage ja dazu. Ich sage ja dazu. Ich stamme aus einer ordentlichen deutschen Heidenfamilie, meine Frau auch. Als ich mich vorstelle in der Familie, sagt mein Schwager zu mir, du bist also der, der von Spenden lebt. Hättest halt was Gescheites gelernt. Mein Erbteil ist der lebendige Gott. Und da ist die Freude groß bei diesem Psalmbeter, hier dann Dichter David, und in besonderem Maße dann auch am Leben und Verhalten Jesu abzusehen. Diese Gemeinschaft mit dem Vater, diese enge Beziehung, dieses bei ihm sein, dieses sein Herz immer wieder stillen, bei aller Versuchung doch in seiner Nähe zu bleiben und diesen Dank auszudrücken, das ist das, was diesen Psalm hier ausmacht. Das ist der Inhalt dieses Psalms. Er will, dass wir die Freude an dieser Zugehörigkeit, an diesem Erbteil Gottes neu fassen und greifen. Das Neue Testament sagt uns, dass wir uns an einer Stelle, sagt es Jesus, freut euch darüber, dass euer Name im Himmel geschrieben ist. Ja, freut euch nicht über, ich weiß den Zusammenhang gerade nicht, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Und ich entdecke das immer wieder, liebe Schwestern und Brüder, ich entdecke das immer wieder, dass bei uns in der westlichen Welt uns diese Freude daran, dass die Namen im Himmel geschrieben sind, verloren geht. Wenn wir nicht Stille halten und uns dem aussetzen und die Freude neu wecken lassen, ja, dann führen wir wirklich bis zum Schluss ein trauriges Dasein. Versteht ihr? Diese Freude darüber, das soll unser Anliegen sein in dieser Woche. Herr, weck mir doch die Freude neu, dass ich dein Kind bin. Weck sie mir doch neu. Mir geht es immer wieder so, wenn ich davon berichte, werde häufiger auch da mal angefragt, wie bist du eigentlich zum Glauben gekommen? Nun habe ich euch die Geschichte, habt ihr einige selber miterlebt und einige, ja, habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Ich bin zum Glauben gekommen, weil Gott mich einfach rausgepickt hat. Ich bin bis heute der einzige Christ in meiner Familie. Als Direktor der Missionsgesellschaft, ja. Bis heute der einzige Christ. Viel Wohlwollen, viel Respekt, viel Liebe unter uns in der Familie, ja, aber bisher tut es der Herr nicht. Und der Familie meiner Frau dasselbe. Und wenn ich dann am Grab meines Schwagers stehe, wie vor einem Jahr jetzt, der Schwager ist gestorben, der mir sagte, dass ich von Spenden lebe. Er ist gestorben und wurde beerdigt mit einem freien Redner. Da kam nur Erinnerung an den lieben Lutz. Und da sonst war nichts. Es kam keine Hoffnung, es kam kein Trost, es kam einfach nur, jetzt ist er nicht mehr. Er hat so gern gedacht. Dann muss ich sagen, mir ist das Erbteil gefallen auf liebliches Land. Mir ist das Erbteil gefallen auf liebliches Land. Bei all dem, was wir ja doch durchmachen müssen, Abschied nehmen von lieben Menschen ist schwer. Super schwierig. Aber ich darf doch die Hoffnung nicht fahren lassen, denn das ist doch das, was Jesus in mein Leben hineingeordnet hat. Das will er mir doch vererben. Und ich glaube, liebe Schwester, dass wir zu wenig forschen in der Schrift, was wir denn alles geerbt haben. Lass uns doch suchen danach. Vielleicht geht es uns dann genauso wie dem Günther Hopp, dass wir sagen, ich freue mich so auf den Himmel. Ja? Ich freue mich auf einen neuen Leib, der mich immer mehr Schwierigkeiten macht, der mich immer mehr eingrenzt. Ich freue mich auf einen neuen Leib. Ich freue mich darauf, dass der Tod nicht das letzte Wort über mich ist. Ich freue mich darauf, dass ich eine Zukunft beim Herrn habe und der Tod und das Grab nicht das letzte Wort ist. Ich freue mich darüber, dass er mir den Weg zum Leben gezeigt hat, und zwar zum ewigen Leben. Ich freue mich darauf, dass Freude die Fülle im Himmel auf uns wartet. Darauf freue ich mich. Dass kein Leid und kein Geschrei und kein Schmerz mehr sein wird. Es wird Freude sein. Und zwar viel Freude und laute Freude wird sein. Da könnte ich mit ihrer Ostkurve verduften. Laute Freude wird sein. Und Wonne zu deiner Rechten gebe ich dich. Das ist mein Erbteil. Ich werde ihn sehen, wie er ist. Es wird eine Wohnung eingerichtet sein für uns. Wir werden die Geschwister sehen. Wir werden vor allen Dingen aber Jesus sehen. Diese bruchstückhafte Erkenntnis, die wir jetzt haben, durch den Heiligen Geist, der uns durch die Bibel führt, diese bruchstückhafte Erkenntnis wird vorbei sein. Und es ist doch sehr hoffnungsvoll, wenn Christen sterben, dann bleibt ihre Bibel da. Die brauchen sie nicht mehr. Warum? Weil sie Jesus sehen, wie er ist. Die brauchen die Bibel nicht mehr, wir ja. Also, das ist diese Freude, worüber der Psalmbeter hier jubelt. Und diese Freude, ganz dem lebendigen Gott gehören, diese Freude soll neu entzündet werden, auch bei uns. Der Beter will nicht etwas von Gott. Ein Ausleger, den ich gelesen habe in der letzten Woche, sagt, meistens wird Gott zu einem Kuhgott gemacht. Und Kuh meint, naja, die kann man melken, ja, die verbraucht man, dann kriegt man Milch und Fleisch und Kleidung, Leder und was weiß ich noch alles, ja. Der wird gemolken, weil man ihn braucht. Aber das ist nicht der lebendige Gott, sondern umgekehrt wird ein Schuh draus. Der Beter will Gott selbst, er will sich selbst Gott geben. Denn Gott selbst ist die Freude pur. Er hat nichts zurückgehalten, nichts. Er hat seinen Sohn Jesus gegeben. Er hat alles gegeben, was er hatte. Sich selbst, um uns zu kaufen, um uns diesen Anteil an der Freude zu geben. Denkt an das Gleichnis von der kostbaren Perle, wie der Finder da geht und alles verkauft, um diese Perle zu kaufen. Diese Freude, das ist unser Erbe. Herr bin. Und das Zweite, worüber er sich freut, das ist über Gottes Kinder. An den Vers 3 hier, ne, seht ihr, an den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen habe ich all mein Gefallen. Das ist das Geheimnis der Gemeinde Jesu. Die gibt uns ja auch viel zu tragen. Das ist ja, ich meine, auch in unseren Reihen, in der Geschichte auch immer wieder wahr gewesen, dass wir uns einander auch schlimme Wunden zufügen. Das spiegelt das Verhalten Jesu aber nicht wider. Diese Freude daran, dass ich nicht alleine diesen lebendigen Gott kenne, dass ich nicht alleine in dieser Beziehung lebe, sondern dass ich mich austauschen kann, dass wir miteinander beten können, eins werden können im Gebet, dass wir Gebetserhörungen erleben, dass wir einander helfen, dass wir Gutes denken und reden übereinander, dass wir füreinander sind, nicht gegeneinander, dass wir uns nicht schlecht Dinge nachtragen ein Leben lang, sondern uns freisetzen durch die Vergebung Jesu. Das und noch viel mehr ist die Herrlichkeit der Gemeinde Jesu. Sie spiegelt das Miteinander wider zwischen dem lebendigen Gott und seiner Braut. Dieses Zueinandergehören um Christi willen ist manches Mal natürlich eine Aufgabe, klar, aber es soll im Grunde genommen eigentlich doch unser Herz erfreuen. Die Freude an Gottes Kindern soll neu geweckt werden. So David schon und auch Jesus und wir auch mit ihm an den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen, habe ich all mein Gefallen. Warum? Weil ich Jesus an ihm entdecken kann. Wir sind alle unterschiedlich begabt, auch im Heiligen Geist unterschiedlich begabt. Und das, was ich entdecke am anderen, wie Jesus durch ihn handelt und auch mir dient, das löst in mir eben wieder Freude aus. Dann sagt der Peter noch, dass es auch noch andere Leute gibt. Vers 4, aber jene, die anderen nachlaufen, andere Götzen sind gemeint, werden viel Herzeleid haben. Und er macht es auch ganz kurz und bleibt bei dem nur diesen einen Vers. Er sagt, er will die opfern auch, aber mit diesen Trankopfern habe ich nichts zu tun. Und ich will auch gar nicht sagen, wen ich dafür halte. In unserer Kultur haben wir ja jetzt keine Götzenbilder wie in anderen Kulturen. In China warst du inzwischen schon mal auf Taiwan. Dann machen wir das demnächst, okay? Da sieht man Götzentempel, das ist erschreckend.
Die sind aber alle ganz dunkel innen drin, das ist schrecklich.
Dunkel innen drin und eine super, also wer da ein bisschen empfänglich für ist, der merkt, diese Atmosphäre da drin ist beängstigend.
Ja.
Solche Götzenaltäre und Geisteraltäre und Dämonenanbeten und so weiter, das haben wir ja ganz öffentlich so in unserer Kultur nicht. Es gibt es wohl aber sehr im Verborgenen. Aber wir haben ein richtiges Problem in unserer Gesellschaftsordnung. Und das ist, der Konsumterror, in dem wir sind. Wir sind aufs Konsumieren, unsere Wirtschaft beruht auf Habsucht. Soll ich es mal so nennen, einfach wie ich das denke? Ja, ich dürfte gerne anders denken, aber meine Erkenntnis ist das. Unsere Gesellschaft beruht darauf, dass immer wieder Wünsche gedeckt werden, ja. Wer braucht alles unbedingt eine Smartwatch? Ja, heute werden wir uns selbst optimieren. Es werden Wünsche geweckt, Bedürfnisse geweckt, wo wir meinen, wir könnten dann gar nicht mehr anders. Ja, aber dieses Glück der Gemeinschaft mit Gott, die Streben nach Glück, USA hat das ja sogar in die Verfassung hineingeschrieben, ja, dass man das darf und dass der Staat dazu da ist, dass der Einzelne die Erlaubnis hat, nach Glück zu streben. Und ja, wir machen das ja automatisch. Wir haben eben, sind unterwegs in unserer Gesellschaft nach Glücksalternativen. Ja, nach Glücksalternativen. Wo kommt das Glück her? Nur Habsucht, sagt die Schrift, ist eine Wurzel allen Übels. Ja, ist Götzendienst. Habsucht ist Götzendienst. Steht so in der Schrift. Ja. Also, ich kaufe auch gerne ein. Ja, und habe auch schon meinen Frustkauf gemacht. Ja. Aber ich will das gerne noch mal sagen: Du kannst dich nicht glücklich kaufen. Du kannst dich nicht glücklich kaufen. Liebe Schwester, lieber Bruder, wir wissen doch, wo das Glück zu finden ist. Ja. Und wenn du unglücklich bist, dann geh doch zuerst zu ihm und danach geh einkaufen. Mach's doch anders. Unsere Gesellschaft gleicht immer wieder segierten Konsum-Zombies, die irgendwo da rumtapern, damit es irgendwo ein bisschen Glück zu finden ist. Glücksalternativen zu suchen ist Götzendienst. Manchmal hat man dann eben Lieblingsthemen, was weiß ich. In der Regel ist es auch sehr kostenintensiv. Und der Psalmbeter hier sagt, damit habe ich nichts zu tun, ich weiß, wo das Glück ist. Und danach so. David sagt dann in Vers, also vom Erbteil haben wir schon gesprochen, Vers 7 sagt er dann, ich lobe den Herrn, der mich beraten hat. Auch mahnt mich mein Herz des Nachts. David, der Schreiber des Psalms, ist ja der große David, der auch als Prophet benannt wird. Ja, David Hanani. David der Prophet, aber er ist nicht nur groß gottesfürchtig, er ist nicht nur ein gewaltiger Nachfolger Gottes, sondern er ist auch schuldig. Und die Bibel nimmt kein Blatt vor den Mund, was er mit David angeht. Er ist auch angefeindet, schlimm angefeindet. Und all das ist auch David. Und der David hat das immer wieder erlebt, das kann man vielfach lesen, wenn von ihm berichtet wird, dass Gott sein Ratgeber gewesen ist. Es ist ein dennoch Glück, trotz der Schuld. Ein dennoch Glück, trotz der Anfeindung. Und das liegt daran, dass Gott der Ratgeber ist. Er ist Wunderrat, sagt auch Jesaja. Er ist der wunderbare Ratgeber. Er tut Wunder und weiß Rat. Und wie macht er das? Das macht er zum einen durch die Bibel. Ja? Die Bibel ist ja wie ein Schwert, das menschliche Wünsche und geistliche Wünsche voneinander trennen kann. Und plötzlich beim Lesen der Bibel fällt es uns wie Schuppen von den Augen. Ja? Und wir können es plötzlich richtig beurteilen. Das geht aber nur dann, wenn du außer der Bibel auch den Heiligen Geist hast. Ohne Heiligen Geist ist das Druckerschwärze. Ja? Wird es kein Lebensbrot werden. Ja? Und nur so geht es. Und wenn das alles dich noch nicht aus dem Zweifel rausreißt, dann hast du Schwestern und Brüder, die dir raten können. Wo du Rat suchen kannst. Früher nannte man das mal Seelsorge. Ist rar geworden in unseren Tagen. Ja? Aber so erlebte David auch schon, wie Gott Ratgeber ist. Du hast mir Rat gegeben. Und wenn die Bibel vom Gesetz spricht, dann meint sie eigentlich Weisung, den Weg zum Leben. Das ist das, was die Schrift will. Sie will uns den Weg zum Leben zeigen. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Ja, das ist also das Glück, von dem David spricht. Und wir wollen in dieser Woche uns besonders eben auch auf den Weg machen, diese Freude an der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, die Freude an unserer Gotteskindschaft zurück zu erobern, uns erinnern lassen und in dieser Woche uns Zeit nehmen, genau uns dieser Freude zu widmen, dass wir Kinder Gottes sind. Und dazu kann man auch wieder die Schrift nehmen, die Gemeinschaft mit den anderen nutzen und die Freude blicken lassen auf das, was kommt. Ich bin vor ein paar Tagen auf einer Beisetzung gewesen und wurde es so überdeutlich. Die Verstorbene hatte keinen leichten Weg nach Hause. Es war die letzten Meter am Stall. Und es war doch überdeutlich zu merken, auch in der Versammlung anschließend nach der Beisetzung, dort wo sie jetzt ist, von da will sie sicher nicht zurück. Ja, von da will sie sicher nicht zurück. Denn Jesus sehen, wie er ist und diese vollkommene Freude zu erleben, ist etwas, was auch auf uns wartet. Lasst uns also die Freude wieder anfachen. Amen. Danke fürs geduldig sein, zu spät. Wir beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir von Herzen danken dafür, dass du so eine große Hoffnung auch für uns aufbewahrst, auch wenn wir uns häufig noch nicht viel über unsere Zukunft bei dir und das Erbe, das du uns aufbewahrst, Gedanken gemacht haben. Wollen wir dir doch von Herzen danken und beten um eine gesegnete Woche, wenn wir dieser Wahrheit nachdenken, was du uns bereitet hast für die Zukunft. Und ich danke dir herzlich, dass du deine Kinder auch vollendest. Auch danke ich dir für das Leben von Herrn Rosshammer. Und bitte herzlich um Trost für seine Familie, um starken Trost, auch besonders aus der Ewigkeit, lieber Herr. Komm und tröste sie. Und all diejenigen, die auch ihre Lieben nach wie vor schmerzlich vermissen, die wollen sie in besonderer Weise segnen durch die Hoffnung, die du auch in ihr Leben gelegt hast. Dass du das in dieser Woche neu entfachst, eine neue Freude wächst, Herr, und der Jubel sich einfach Raum macht über dem, was auf uns wartet. Preis und Ehre sei deinem Namen. Amen.
Amen. Amen.